Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Es ist die nächste Eskalationsstufe. Mitten im Arbeitskampf stellt die Lufthansa den Betrieb ihrer Tochter Cityline ein. Die Gründe und Hintergründe dazu sind gleich Thema in dieser Sendung. Die Debatte um Tankrabatt und weitere Entlastung ebenfalls. Heute wurde dazu im Bundestag diskutiert. Und der Industriestrompreis kommt. Grünes Licht für Beihilfen aus Brüssel. Auch darüber berichten wir. Ich bin Jonas Rehse. Schon länger hat die Lufthansa geplant, ihre Tochter Cityline abzuwickeln, doch überrascht der Zeitpunkt. Ab sofort stoppt der Konzern das Flugangebot der Airline, so erklärt er es heute, und das mitten im Arbeitskampf. Die Gewerkschaften reagieren empört. Mischa Erhardt.
Die Mitteilung aus dem Lufthansa-Konzern klingt vergleichsweise harmlos. Lufthansa beschleunigt Strategieumsetzung. Der harte Kern darin? Die endgültige und sofortige Herausnahme des Angebotes von Lufthansa Cityline. Sprich, die Tochter, die vor allem Zubringerflüge innerhalb Deutschlands im Lufthansa-Konzern gemacht hat, wird geschlossen.
Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer zwar sehr intensiven, aber wirklich auch einer Abwägung. Es ist keine Impulsentscheidung.
Erklärte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann heute in einer virtuellen Fragerunde den Beschäftigten von Cityline. Die Cityline habe bereits erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen gehabt. Hinzu käme nun der Gegenwind durch geopolitische Verwerfungen und in dessen Folge auch hohe Kerosinpreise.
Und zur Wahrheit gehört sicherlich dazu der Kostendruck aufgrund der Arbeitskampfmaßnahmen. Auch das erhöht den Druck auf uns.
Sprich, die Streiks seien auch ein Grund dafür, die Cityline nun einzustellen. Gestern noch waren auch viele Beschäftigte der Cityline an den Frankfurter Flughafen gekommen und hatten im Rahmen des Streiks und zur 100-Jahr-Feier der Lufthansa lautstark demonstriert. Unter anderem wollten sie sich für einen Sozialplan für die Beschäftigten bei Cityline einsetzen, weil deren berufliche Zukunft bereits seit 2 Jahren in Frage steht.
Und es ist einfach unmöglich, wie mit uns umgegangen wird, dass wir keine Zukunft haben. Wir haben alle Familien, wir haben alle unser Leben und wir werden abgesägt für billig, für Lohndumping, für Tarifflucht, für billiger, besser, größer, höher. Und wir mit unserer Qualifikation, mit unserer Ausbildung werden nicht wertgeschätzt und das ist einfach nur scheiße.
So eine Teilnehmerin von Cityline an der Demonstration gestern. Bei der Gewerkschaft UFO ist man schockiert nach der heutigen Ankündigung der Schließung der Airline.
Das ist ein Ausmaß an Skrupellosigkeit, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet hat.
Sagt Harry Jäger, Leiter Tarifpolitik bei der Kabinengewerkschaft UFO.
Also ich glaube, niemand kann sich dagegen wehren, das Gefühl zu haben, dass das eine Bestrafungsaktion ist. Also das macht uns fassungslos. Hier geht es um Existenzen. Und also es sind die 800 in der Kabine, aber in der Cityline gibt es ja nicht nur Kabinenpersonal. Also das ist eine völlig neue Eskalationsbereitschaft.
Lufthansa zufolge werden ab übermorgen zunächst die 27 operativen Flugzeuge von Lufthansa Cityline endgültig aus dem Programm genommen, um weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaft zu reduzieren, heißt es in der Mitteilung. Zudem sollen mit Ende des Sommerflugplans und im kommenden Winterflugplan Kapazitäten auch auf der Lang-, Mittel- und Kurzstrecke reduziert werden. So will der Konzern seine Treibstoffkosten senken. Mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen von Lufthansa Cityline sei es ein schmerzhafter Schritt, unterstreicht Finanzchef Till Streichert. Umso wichtiger sei es, Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten im Konzern zu finden. Wie die aussehen könnten, ist noch nicht klar. Personalvorstand Michael Niggemann strich heute aber gegenüber den Cityline-Beschäftigten heraus:
Es wird sicherlich auch auf Flexibilität für viele von ihnen auch auf Geduld ankommen müssen.
Cityline übernahm bis jetzt vor allem Zubringerflüge zu den Drehkreuzen Frankfurt und München. In Zukunft soll diese Aufgabe die neu gegründete City Airline übernehmen.
Eskalation bei der Lufthansa. Mischa Erhardt berichtete darüber, dass die Lufthansa ihre Tochter Cityline schließen wird. Jetzt soll es schnell gehen. Am Montag erst hatte die schwarz-rote Regierung ihre Entlastungspläne beschlossen. Heute bereits hat der Bundestag die umstrittenen Pläne zur vorübergehenden Senkung der Mineralölsteuer wegen der hohen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs debattiert. Katharina Thoms fasst die Debatte zusammen.
Vor ein paar Wochen, Monaten wurde er kritisiert und als Flickwerk verspottet. Jetzt verteidigt die Union den Tankrabatt im Bundestag, weil sie selbst mit der SPD die Energiesteuern auf Sprit um 17 Cent senken will. Der stellvertretende Fraktionschef der CDU-CSU, Matthias Mittelberg.
Es trifft Berufspendler, und es trifft das gesamte Transport- und Speditionsgewerbe. Und genau denen wollen wir jetzt zielgerichtet ein Entlastungssignal senden.
1,6 Milliarden Euro kostet die Spritpreisentlastung den Staat, begrenzt auf 2 Monate. Längst fordern Unionspolitiker in den Bundesländern aber den Rabatt bei andauernder Krise weiterzuzahlen. Wiebke Esther, SPD-Vizefraktionschefin, verteidigt den aktuellen Kompromiss.
Wir sagen auch, wer es bezahlen soll. Wir wollen eine Übergewinnsteuer, die denjenigen einen Strich durch die Rechnung macht, die meinen, in der Krise die Menschen abzocken zu können.
Die SPD setzt sich seit Wochen dafür ein, die Union ist dagegen. Aktuell prüft die EU die Möglichkeit, wie sich mögliche übermäßige Gewinne bei Mineralölkonzernen abschöpfen lassen könnten. So eine Steuer fordert auch die Linke in der Opposition und kritisiert die Regierungspläne. Heidi Reichenick, Co-Fraktionschefin der Linken im Bundestag.
Ein Vorschlag, und der ist auch noch grottenschlecht. Ich sag's Ihnen, wie es ist, das ist Arbeitsverweigerung.
Ein Hohn, eine Schnapsidee. Auch AfD und Grüne in der Opposition haben nur Spott übrig für die Regierungspläne. Zweifel daran, ob die Mineralölfirmen den Tankrabatt wirklich weiterreichen würden. Kritik auch an der 1.000 Euro Entlastungsprämie, die Arbeitgeber an Beschäftigte steuer- und abschlagsfrei zahlen können. Die AfD fordert stattdessen erneut, die Pendlerpauschale zu erhöhen und fordert auch wieder:
Schaffen Sie die CO2-Steuer ab, meine Damen und Herren. Und senken Sie die Umsatzsteuer für Mineralöle auf 7%. Dann entlasten Sie die Menschen wirklich.
Kai Gottschalk, finanzpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Die Grünen wollen zeitlich unbegrenzt eine Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Straßen einführen und haben dazu einen eigenen Gesetzesvorschlag eingebracht. Swantje Michaelsen, Bündnis 90 Die Grünen.
Ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen ist eine effektive, schnelle und kostenlose Maßnahme, die fast 1,5 Milliarden Liter Sprit pro Jahr sparen würde. Sie könnten das Tempolimit für einige Monate testen und dann die Lage evaluieren.
Angesichts der Mangellage von Rohöl auf dem Weltmarkt plädieren auch viele Wirtschaftswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für ein Tempolimit, weil es nicht nur Geld, sondern de facto auch Benzin und Diesel spart. Eine Mehrheit findet sich dafür aber nicht im Bundestag. Ein weiterer Gesetzesvorschlag von Bündnis 90 Die Grünen, die Stromsteuer für alle zu senken. Deren energiepolitische Sprecherin Julia Verlinden.
Denn Strom ist die sauberste Energie, die wir haben. Von einer Steuersenkung in diesem Bereich profitieren alle, Haushalte und Wirtschaft.
Zustimmung von allen Seiten. Grundsätzlich jedenfalls. Sogar in den Regierungsfraktionen. Stefan Korbach, CDU.
Strom für alle perspektivisch günstiger zu machen, stehen wir als CDU/CSU ausdrücklich positiv gegenüber. Die Senkung der Stromsteuer ist im Koalitionsvertrag vereinbart und zu dieser Vereinbarung stehen wir.
Aber das würde rund 6 Milliarden Euro im Jahr kosten. Michael Tews von der SPD legt für die Koalitionsfraktionen den Finger in die Wunde.
Und da muss man auch sagen, wo dieses Geld herkommen soll. Und das genau in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und deswegen, liebe Grünen, ist dieser Antrag aus meiner Sicht nicht richtig.
In der kommenden Woche soll final über die Entlastungen von Schwarz-Rot im Bundestag abgestimmt werden, damit am 1. Mai der Tankrabatt greifen könne.
Soweit Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio. Lange vor dem Krieg im Iran und dem Energiepreisschock hat die schwarz-rote Bundesregierung den sogenannten Industriestrompreis beschlossen. Milliardenbeihilfen, um den Strompreis für energieintensive Unternehmen zu deckeln. Jetzt hat die EU-Kommission diese Beihilfen genehmigt. Thomas Speckhofen.
Die Subventionen, mit denen die Bundesregierung den Unternehmen unter die Arme greifen will, seien erforderlich, geeignet und angemessen, um den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu beschleunigen, heißt es in der Mitteilung der Kommission. Sie verweist außerdem darauf, dass sich mit der Hilfe Wirtschaftszweige fördern ließen, die für das Ziel einer sauberen Industrie von Bedeutung seien und deren Abwanderung ins Ausland man verhindern will. Deutschland hatte die Genehmigung von 3,8 Milliarden Euro Staatsbeihilfen beantragt. Damit sollen nun in diesem und in den nächsten beiden Jahren energieintensive Unternehmen bei ihren Stromkosten unterstützt werden. Die Empfänger der Beihilfen müssen mindestens die Hälfte davon in die Modernisierung oder Erneuerung ihrer Anlagen stecken, um ihren Strompreis zu reduzieren, und sie dürfen den Verbrauch fossiler Brennstoffe nicht erhöhen. Neben Deutschland hatten auch Bulgarien und Slowenien Subventionen angemeldet, allerdings in wesentlich geringerem Umfang. Bulgarien für 334 Millionen Euro und Slowenien für 90 Millionen. Auch diese Beihilfen wurden genehmigt. Darüber hinaus hat die Kommission bereits angekündigt, wegen des Iran-Kriegs die Einschränkungen für Staatsbeihilfen vorübergehend zu lockern. Einzelheiten dazu sollen in der kommenden Woche vorgestellt werden.
Ein langes Warten hat ein Ende. Brüssel genehmigt die staatlichen Beihilfen für den sogenannten Industriestrompreis. Dementsprechend erleichtert auf die Nachricht aus Brüssel zeigt sich Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche.
Damit wird buchstäblich ein Bremsklotz beseitigt. Wir setzen damit ein starkes Signal für mehr Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, für den Mittelstand und ein Signal für die Stärkung des Industriestandortes Deutschland.
Milliarden für die Industrie, um Arbeitsplätze zu sichern. Gleichzeitig muss aber gespart werden. Umfangreiche Sparvorschläge für Städte und Gemeinden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sorgen jetzt für große Diskussionen. Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm. Sarah Beham.
In einem internen Papier einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, finden sich über 70 Ideen, die den Staat Milliarden sparen könnten. Es geht darum, staatliche Leistungen zu bündeln und effizienter zu gestalten, auch bei Unterstützungsangeboten für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Ein Beispiel: Bei der Schulbegleitung von Kindern mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten könnte es weniger individuelle Begleiter geben. Stattdessen wäre ein Betreuer für mehrere Kinder in der Klasse zuständig. Das sogenannte Pooling findet sich auch schon im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung. Ziel sei ein effizienterer Einsatz von Personal. In den Vorschlägen der Arbeitsgruppe ist auch die Rede davon, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zu verschieben. Dieser würde ab diesem Jahr gelten, könnte sich demnach aber verzögern, um Kommunen zu entlasten. Außerdem steht im Raum, junge Geflüchtete ab 16 Jahren in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen. Wohlfahrtsverbände kritisieren die Vorschläge scharf. So warnt der Paritätische Wohlfahrtsverband vor einem Kahlschlag und Einschnitten bei wichtigen Hilfen. Er sieht Nachteile für Betroffene und ihre Familien und fordert, sie stärker in den Blick zu nehmen. Noch ist nichts entschieden. Das Papier ist Teil eines laufenden Prozesses. Ergebnisse erwartet Kanzler Friedrich Merz von der Bund-Länder-Gruppe bis zum Sommer. Der Hintergrund ist, dass viele Städte und Gemeinden finanziell überfordert sind. Sie müssten gesetzliche Leistungen umsetzen und bezahlen, oft ohne ausreichenden Ausgleich.
Ein anderes Aufregerthema momentan ist die Beamtenbesoldung. Der Bund muss die Besoldungsstruktur anpassen und deshalb mehr Geld für die Beamten im Bund ausgeben. So verlangt es das Bundesverfassungsgericht. 3 Milliarden Euro hat das Bundesinnenministerium dafür veranschlagt und das in Zeiten knapper Kassen. Volker Fintermann.
Drei Faktoren kommen bei der vorgesehenen Reform der Beamtenbesoldung des Bundes zusammen. Die notwendigen Anpassungen der Besoldungen bei den unteren Beamtenlaufbahnen nach einem entsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das an dieser Stelle eine höhere Einstiegsbesoldung verlangt. Dazu kommen die nachträglichen Anpassungen an die Tarifsteigerungen der Angestellten im öffentlichen Dienst und nicht zuletzt die grundsätzlichen Erwägungen, die das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen seit dem Jahr 2020 zum Alimentationsprinzip des Staates gegenüber seinen Beamten gefällt hat und nachdem die Besoldung in engeren Grenzen der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung folgen muss. Geschieht das nicht, ist laut Karlsruhe bereits von einem Verstoß gegen das Alimentationsprinzip auszugehen. In dem vorliegenden Referentenentwurf gehen damit erhebliche Ausgabensteigerungen für die knapp 363.000 Beamte, Richter und Soldaten des Bundes einher. Über 700 Millionen Euro rückwirkend für das Jahr 2025, 3,4 Milliarden für das laufende Jahr und weitere 3,5 Milliarden im kommenden Jahr, die den Bundeshaushalt trotz der bereits in vielen Bereichen angespannten Lage weiter belasten dürften. Dazu sagt Maximilian Kahl, der Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil,
dass bereits in den vergangenen Jahren mit Blick auf die Verpflichtung, die sich aus diesem Urteil ergeben hat, entsprechende Mittel in den Haushaltsentwürfen berücksichtigt worden sind, die aber nicht ausreichen, weil wir jetzt auch mit zusätzlichen Kosten rechnen müssen.
Die Versorgungsbezüge sollen demnach zuerst rückwirkend zum 1. April des vergangenen Jahres um 3% linear angehoben werden. In einem zweiten Schritt sollen die Bezüge dann zum 1. Mai dieses Jahres neu festgesetzt werden, unter Berücksichtigung der Neustrukturierung der Grundgehaltstabellen und dann um weitere 2,8% angehoben werden, wobei das in weiten Teilen auch eine der allgemeinen Tarifentwicklung folgende Anpassung ist. Mit der Sicherstellung einer angemessenen Alimentation soll auch dafür gesorgt werden, dass der öffentliche Dienst für hochqualifizierte und überdurchschnittlich leistungsfähige Kräfte ein erstrebenswertes Ziel bleibe, heißt es in der Begründung. Auch damit die Handlungsfähigkeit des Staates in den zunehmenden multiplen Bedrohungslagen jederzeit weiterhin gesichert sei. Der Deutsche Beamtenbund begrüßt den Entwurf. Es sei höchste Zeit, dass die Kolleginnen und Kollegen das bekommen, was ihnen rechtlich zustehe, erklärte der DBB-Vorsitzende Volker Geier. Aber der Beamtenbund fordert auch, dass Bund, Länder und Gemeinden den Krisenbonus von 1.000 Euro für dieses Jahr unmittelbar auf den Weg bringen, sobald die Möglichkeit dazu besteht, und dass diese zusätzliche Zahlung nicht mit anderen Tarif- oder Besoldungserhöhungen verrechnet werden dürfe. Deutliche Kritik kommt dagegen vom Bund der Steuerzahler. Die finanziellen Konsequenzen für den Bundeshaushalt müssten ein Weckruf sein, auch wenn der Bund die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts umsetzen müsse, sagt Verbandspräsident Rainer Holznagel. Der Bund sollte künftig auf neue Beamtenposten grundsätzlich verzichten. Denn allein in den vergangenen 10 Jahren sei deren Zahl von knapp 250.000 auf mehr als 304.000 angestiegen und gleichzeitig wurden die Stellen von Angestellten im öffentlichen Dienst reduziert. Diese kurzsichtige Personalpolitik räche sich jetzt.
Mehr Geld für die Beamten, der Beitrag von Volker Findhammer. Der weltgrößte Automobilzulieferer Bosch hat zum ersten Mal seit der Finanzkrise im Jahr 2009 rote Zahlen geschrieben. Trotz des Verlustes im vergangenen Jahr schaut man dort aber optimistisch in die Zukunft. Christoph Geismeier.
Nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr gibt sich Bosch-Chef Stefan Hartung mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr optimistisch. 2026 wird ein Jahr des Aufbruchs sein, so der Konzernchef. Positiv stimmt Bosch unter anderem die geschäftliche Entwicklung der ersten 3 Monate dieses Jahres. Trotz Gegenwind konnte der Umsatz nach Unternehmensangaben auf Vorjahresniveau gehalten werden. Zeitgleich hat Bosch den Abbau von über 20.000 Arbeitsplätzen in Deutschland mit den Arbeitnehmervertretern weitestgehend geregelt. Die milliardenschweren Kosten aus diesem Sparprogramm fallen vor allem im vergangenen Jahr an und entlasten Bosch so finanziell in der Zukunft. Zudem stellt sich der Konzern darauf ein, dass bis Ende des Jahres in allen Geschäftsfeldern Zuwächse erreicht werden, am stärksten bei der Gebäude- und Energietechnik. In dem wichtigsten Bereich Mobility, also dem Autoteilegeschäft, rechnet der Konzern allerdings nur mit einem leichten Wachstum. So bleibt 2026 trotz großem Optimismus und der Erwartung besserer Zahlen auch für Bosch ein herausforderndes Jahr mit erheblichen Unsicherheiten, unter anderem wegen der globalen Krisen. Im vergangenen Jahr war der operative Gewinn bei Bosch auf 1,8 Milliarden Euro um etwa die Hälfte eingebrochen und im Strich musste Bosch 2025 einen Verlust von 400 Millionen Euro ausweisen.
Gedrückte Stimmung auch beim Autobauer Mercedes. Zwar hat man in den vergangenen Jahren ordentliche Ausschüttung zahlen können, doch bei den Verkäufen rechnet man auch in diesem Jahr mit einem Rückgang. Vor allem der Markt in China ist dafür verantwortlich. Dort soll jetzt mit einer klaren Strategie wieder Belebung angefacht werden. Angelika Hensoldt.
1886 meldete Carl Benz sein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent an. Doch für Mercedes fällt das 140-jährige Jubiläum in schwierige Zeiten. In den ersten 3 Monaten 2026 sind die Verkäufe zurückgegangen, vor allem weil der Hersteller in China schwächelt. Das Jubiläumsjahr soll jetzt aber die Wende bringen. Auf dem Aktionärstreffen heute betonte Mercedes-Chef Ola Källenius:
Wir wollen profitabel wachsen. Dafür setzen wir uns messbare Ziele. Mittelfristig wollen wir rund 2 Millionen Fahrzeuge im Jahr verkaufen. Das sind über 10% mehr als in 2025. Bei den Top-End-Fahrzeugen wollen wir überproportional wachsen, um 15%. Der Anteil von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden am Gesamtabsatz soll auf rund 40% steigen. Das ist eine Verdoppelung.
Dafür setzt der Hersteller auf neue Autos. Aktuell läuft laut Källenius die größte Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens. Und die ersten Fahrzeuge, die bereits auf dem Markt sind, würden sehr gut nachgefragt, so Källenius heute. Mercedes sei auf dem richtigen Weg, meint Ingo Speich von DK Investment. Dennoch stehe der Hersteller vor enormen Herausforderungen.
Die Umsätze brechen weg, die Kosten steigen, wenn man nicht massiv dagegen geht. Und Mercedes muss eben liefern und die Chinesen machen enorm Druck. Und es ist ja nicht nur der chinesische Heimatmarkt, sondern auch in Nordamerika, insbesondere in den USA, sind die Volumina auch durch die Zölle unter Druck und die Profitabilität unter Druck. Und das sind alles noch ungelöste Themen.
Vor allem die aktuelle Situation in China macht vielen Aktionärsvertretern Sorgen. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres verkaufte der Hersteller dort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 27% weniger Fahrzeuge. Sie warnten deshalb heute auf der Hauptversammlung, Mercedes verliere dort Marktanteile in einer Geschwindigkeit, die Investoren beunruhigen müsse. Auch Kelenius weiß, wie wichtig der chinesische Markt für Hersteller ist. Nur wer sich dort beweise, werde im Rest der Welt Erfolge einfahren können.
Wir nehmen den Wettbewerb selbstbewusst an. Wir richten unser Geschäft noch stärker lokal aus. Und das betrifft die Produkte, die Technologien, die Produktion und die Lieferketten.
Auch Forschung und Entwicklung vor Ort sollen gestärkt werden. Zudem will Mercedes noch enger als bisher mit chinesischen Partnern zusammenarbeiten. Daran, ob die neuen Modelle in China und auch sonst erfolgreich sein werden, hängt wohl auch die Zukunft des Mercedes-Chefs. Zu oft, sagt Autoanalyst Jürgen Pieper, habe der in der Vergangenheit die Strategie geändert, zum Beispiel bei der E-Mobilität. Hier musste der Hersteller seine anfangs ehrgeizigen Ziele korrigieren und will jetzt wieder länger als geplant auch Verbrenner anbieten.
Man ist unter Herrn Kelenius mit Vollgas reingefahren und hat diesen Kurs um 180 Grad revidiert. Das zweite Reihenhaus bezieht sich auf die sogenannte Luxusstrategie. Und auch das hat man praktisch einkassiert. Dieses Hin und Her hat Mercedes nicht nur ganz viel Reputation gekostet, sondern eben auch sehr viel Geld gekostet.
Mit neuen Modellen will Mercedes mehr Autos in China verkaufen. Claudia Werle ist jetzt an der Frankfurter Börse. Frage ich mal nach mit dieser neuen Strategie. Wie kommt denn die bei den Anlegern an?
Aktien von Mercedes-Benz sind am Nachmittag im Minus, -1,2%. Ja, dass die deutschen Autobauer mit Absatzrückgängen zu kämpfen haben, das ist ja nicht unerwartet. Da geht es Mercedes genauso wie der Konkurrenz VW oder BMW. Man versucht jetzt aufzuholen und damit sind natürlich Hoffnungen verknüpft. Für dieses Jahr rechnet man bei Mercedes-Benz aber, dass man unter dem Vorjahresniveau bleiben wird. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
China ist ja im Fokus dieser Mercedes-Strategie ein wichtiger Absatz- und Exportmarkt. Wichtig ist es da zu sehen, wie sich die chinesische Wirtschaft entwickelt. Die jüngsten Zahlen überraschen daher.
Ja, das Wirtschaftswachstum ist besser gewesen, als man das im Vorfeld erwartet hat. Das hängt allerdings mit Subventionen zusammen. Man muss ein bisschen genauer hinschauen. Die Binnenkonjunktur, da läuft es nicht so wie erhofft. Viele Hersteller in China setzen deshalb auf den Export und damit werden sie natürlich zur Konkurrenz für andere Hersteller, auch für viele Hersteller hierzulande. Und das bekommt also nicht nur die Autoindustrie zu spüren. Dass sich an dieser Strategie so schnell etwas ändern wird, damit ist eher nicht zu rechnen.
In den vergangenen Tagen ging es beim DAX auf und ab. Wie ging es heute?
Heute der DAX 0,4% im Plus. Er steht jetzt bei 24.163 Punkten. Anleger sind zwischen Hoffen und Bangen. Hoffen, dass der Krieg im Nahen Osten bald zu Ende ist. Bangen aber, dass es noch länger dauern könnte, bis beispielsweise die Ölversorgung wieder normal läuft. Aber es stehen viele Reparaturen an. Und wir sehen jetzt vor allem auch mehr und mehr die nachgelagerten Effekte. Also beispielsweise die steigenden Inflationszahlen.
Eine positive Nachricht für die deutsche Industrie kommt heute aus Brüssel. Die EU-Kommission hat die Beihilfen für einen Industriestrompreis genehmigt. Wie wirkt sich das aus bei den entsprechenden Werten?
Ja, das dürfte vielen Branchen wirklich erst einmal helfen. Beispielsweise, um Stahl zu produzieren, braucht man sehr viel Energie. Auch Branchen wie Chemie, Gummi, Kunststoffwaren, Glas oder Zement, die dürften davon profitieren. Wenn ich auf die Kurstafeln schaue, sehr uneinheitlich. Aktien von ThyssenKrupp, also ein Stahlhersteller, geben nach. Papiere von BASF hingegen 1,2% im Plus.
Ein Unsicherheitsfaktor bleibt die Inflation. Eurostat hat die Schätzung der Inflation im Euroraum leicht nach oben korrigiert. Spiegelt sich das auch wieder?
Ja, das ist erwartet worden. Wegen der steigenden Inflationsgefahren gehen viele hier an der Börse aus, dass die Europäische Zentralbank im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen anheben könnte.
Schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro 1,1775 $, die Umlaufrendite bei 2,99% und die Feinunze Gold kostet 4.803,76 $.
Danke, Claudia Werle, live von der Frankfurter Börse. Hier kommt Kultur heute mit Jörg Biesler. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke für Ihr Interesse bei Wirtschaft und Gesellschaft.